Allianz Brisanz. Der Fußball-Podcast mit Ole und Daniel. Über den SV Werder Bremen und den Hamburger Sportverein. Nahezu kompetent. Allianz Brisanz.
So, herzlich willkommen zu Folge 3, Staffel 7. Das verflixte siebte Jahr startet schon mal mit ein paar Folgen direkt hintereinander. Also eine Regelmäßigkeit. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir heute am 15.8. Vorarbeit leisten. Glaube ich, das sollten wir vielleicht mal öfter machen. Und damit schöne Grüße nach oben Strohe. Daniel, jetzt war einmal HSV letzte Saison, Werder letzte Saison die Folge. Heute geht es jetzt darum, in dieser Folge, was hat der HSV bisher gemacht? Und ich habe mich so absolut gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe überhaupt keinen Blick rüber gemacht zum HSV.
Ja.
Weiß nur, ihr habt irgendwie ein schöneres Auswärtstrikot als das Heimtrikot.
Und, ja, das stimmt. Erstmal bedanke ich mich für diese hervorragende Einleitung. Deswegen habe ich den Tusch gespielt. Und schicke Grüße nach Budjading erneut. Und wir reden jetzt über den HSV und wir sind bestens vorbereitet. Ich bin auch nur so semi-vorbereitet, aber ich schildere jetzt meine Eindrücke. Davon sind wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen tierisch genervt von unseren Einspielungen. Aber egal, wir ziehen das durch. Was möchtest du wissen? Also Stand der Dinge oder
Genau.
Ja, also Vorbereitung ist dieses Mal im Gegensatz zum letzten Jahr, die war ja katastrophal, ist die Vorbereitung, was man so liest und sieht. Ich habe auch ein paar Testspiele mir angeguckt, wobei ich das letzte fand ich nicht so gut, das wurde aber total hochgebeamt. Das war ja das Spiel gegen Lille, ja, OSC Lille. Drei Halbzeiten, was fand ich eher so, boah, das plätscherte lange Zeit. Haben sie zum Ende hin, haben sie es noch gewonnen. Nee, 2-2 gespielt. Aber das war in Ordnung. Also die Testspiele waren alle in Ordnung, kann man sagen. Mir macht so ein bisschen Sorge der Transfermarkt. Ne? Also die Transferbewegung. Bei euch passiert ja aktuell viel, kommen wir ja noch zu. Bei uns passiert eigentlich so ein bisschen, es überschattet alles dieses Vieira-Ding, überschattet alles. Mhm. Es geht eigentlich jeden Tag nur darum, wann kommt der eigentlich? Wann kommt der? Und es sind so Summen von 18 bis 22 Millionen will Arsenal. Und der HSV kann höchstens 8 bis 10 oder so bezahlen. Jetzt durch die Baldé-Millionen mag da nochmal was passieren. Wahrscheinlich wird mit heißer Nadel gestrickt werden. Und da sind wir nämlich beim Punkt, es passiert eigentlich genau dasselbe wie in der letzten Saison, dass auf den letzten Tagen oder vielleicht sogar am letzten Tag selbst wahrscheinlich der Kader erst so richtig steht. Und deswegen glaube ich, dass der Anfang genauso wird wie letzte Saison. Also deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst vor dem Pokalspiel. Das könnte also wieder so sein. Und dass wir dann irgendwie vielleicht nochmal 1, 2 oder 3 Spieler haben. Die Frage ist, wie viel brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen schon noch ein paar, die uns dann so verstärken, dass wir auf jeden Fall mit einem guten Gefühl in die Saison gehen. Also mein persönliches Gefühl ist nicht ganz so gut wie bei vielen anderen. Also was ich so höre überall und lese, ist, dass sie alle sehr positiv sind. Und das kann ich jetzt nicht so. Ich habe heute Benny Laut gehört. Der hat auch gesagt, er hat auch ein bisschen Bauchweh, weil im Grunde genommen, wenn man das vergleicht mit dem Kader der letzten Saison, sehe ich jetzt nicht, wo wir uns jetzt irgendwo verstärkt haben. Ne? Also es sind ein paar Spieler gekommen, aber kann ich auf...
Mit Vosbojic den Abgang und...
Also
Stand jetzt Vieira ist natürlich einiges an Qualität und vor allem ja auch, ich glaube, 13 Saisontore sind da mitgegangen. Also da fehlt natürlich schon einiges an Durchschlagskraft, wobei man jetzt natürlich Durchschlagskraft über Vosbojic als Verteidiger reden muss. Das ist natürlich... ein Goodie bei einem Verteidiger, wenn der offensiv auch noch einen Output hat, so wie eben jetzt eben halt Vuskovic das tat. Aber Vieira ist ja schon ein belebendes Element gewesen beim HSV.
Jo.
Und ich glaube, das ist so, das Zünder an der Waage würde ich jetzt nicht behaupten unbedingt, aber ich glaube, das wird eine sehr entscheidende Personalie tatsächlich.
Ja, der Punkt ist, eigentlich die Achillesferse ist quasi die Abwehr und Das spielt bislang in unseren Transfers noch gar keine Rolle, so würde ich mal behaupten. Da haben wir noch nicht irgendwie zugeschlagen und wir brauchen aber eigentlich definitiv was in der Innenverteidigung. Mario Vuskovic kommt natürlich zurück, nur der steigt im September im Training ein und ist spielberechtigt ab Mitte November. Das heißt, da kannst du auch erstmal nicht drauf. Ich glaube, zum Nordderby, glaube ich, pünktlich, ja, genau. ist er spielberechtigt. Aber ich weiß nicht, ob er da überhaupt einen Einsatz bekommt. Also er soll angeblich topfit sein. Hier sein Hürzeler, der Trainer von Luka jetzt, ne, der hat ein Interview gegeben und der hat ja jetzt Kontakt zur Familie Vuskovic, logischerweise. Und der hat im Interview gesagt, der was er so sieht und gehört hat, ist der topfit und da kann sich Hamburg doch freuen. Mag auch so sein, aber trotzdem bist der dann wieder voll integriert ist im Spiel, nicht in der Mannschaft, das wird wahrscheinlich schnell gehen, aber das wird auch dauern, da kannst du vielleicht ab der Rückrunde ein bisschen drauf zählen, aber du brauchst vorher ja schon was, ne? Du musst ja schon das besetzen, ne? Und ich finde, da musst du auch zweifach besetzen, weil Toro Nariga, der hat jetzt zum Ende hin wirklich eine gute Saison gespielt und ist auch ein guter Innenverteidiger, aber er hat halt immer mal einen Bock drin, das hast du in den Testspielen auch schon wieder gesehen. Also wir brauchen definitiv, da muss auf jeden Fall was passieren. Das ist halt wirklich Priorität im Gegensatz zur Personalie Vieira, weil wir im Mittelfeld eigentlich sehr breit aufgestellt sind, inzwischen da viel verpflichtet haben. Jetzt kann man natürlich sagen, haben die alle die Qualität? Wahrscheinlich nicht. Und wenn man ihn noch kriegen kann, ist es auch gut. Aber ich glaube, da sind wirklich noch Baustellen da, ne? Und wir haben Balde, gut, der hat ab und zu mal Einsätze gehabt, hat auch ganz gute Ansätze. Aber ich glaube, das ist ein guter Move, ne? 7 Millionen weg. Und hat bei uns jetzt nicht, war kein Stammspieler, von daher kann man sagen, das ist natürlich ein guter Transfer. Wir haben Glatzel verloren, der im Sturm meiner Meinung nach besser war als das, was wir haben, oder als Paulsen zum Beispiel, der keine Rolle spielt, der aber noch da ist, ne? Dann haben wir Königsdörfer.
Du hast ja auch in der ersten Folge gesprochen. Und da hast du ja auch gesagt, dass er so diese Co-Trainer-Mentalität ja auch bringt. Also ich glaube, das ist dann halt auch so eine. Ich meine, gut, dann stell ihn als Co-Trainer ein und dann hast du ihn auch da. Aber ich sag mal so, wenn du dann noch jemanden auf dem Platz hast, der vorangehen kann, das ist ein ganz elementares Ding. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wird oftmals sehr stark unterschätzt. Und wer weiß, vielleicht ist ja jetzt die Saison, wo man sagt, ach, jetzt ist er fit, jetzt ist er angekommen und jetzt geht das los, ne?
Aber das ist, finde ich, ein Ritt auf der Rasierklinge. Deswegen würde ich auch da sagen, wir brauchen auch noch einen vernünftigen... weil man geht jetzt davon aus... Was hast du denn da bei dir?
Wieso?
Ja, ich hatte irgendwelche Nebengeräusche.
Nee, ich habe... Also Ventilator läuft, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was hier noch an Nebengeräuschen laufen sollte. Keine Ahnung. Sorry.
Also man verlässt sich jetzt aktuell sehr auf Ryan Philipp, der jetzt eine ganz gute Vorbereitung spielt, aber ich finde, da muss noch ein gestandener Mittelstürmer eigentlich rein, der erstmal gesetzt ist und Paulsen kannst du dann noch bringen, was weiß ich, ab der 60., 70., so sehe ich das, ne? Was
also Crunchtime-mäßig, ne? Wenn
du genau, mal in den genau. letzten Sekunden irgendwie was reißen musst. Im Nordderby nochmal das letzte Tor schießen, das kennt ja, ne, zum Beispiel, aber wir haben auch ein paar gute Sachen gemacht. Also was ich zum Beispiel gut finde, ist, dass man Grönbeck jetzt fest verpflichtet hat. Na, zu den anderen Spielen, Adeline haben wir noch, Nadir haben wir noch, da kann ich relativ wenig zu sagen. Die mögen auch gute Ansätze haben, aber die Spieler kenne ich nicht. Dakar kannte ich vorher schon, weil er hat bei Leicester gespielt und noch unter Ruud van Nistelrooy gespielt. Das weiß ich, da habe ich ein bisschen mitgekriegt. Und der hat jetzt auch ganz gute Aktionen im Sturm gehabt.
War zwischenzeitlich Sturmpartner in Salzburg von einem gewissen Erling Haaland.
Ach, sieh an, ja.
Das sind auch die wenigsten.
Na, also den fand ich jetzt ganz griffig, den fand ich ganz gut. Dann haben wir noch Amoako aus Dresden, der ja eigentlich auch ganz gute Ansätze hat, aber in der wohl keine so gute Vorbereitung gespielt hat, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Dann haben wir noch Nancha als Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, so wie ich das sehe. Und aber man muss natürlich sagen, der Gewinner der Vorbereitung, das wirst du jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal hören, ist ja ein 16-jähriger Luis Lemke, Außenbahnspieler.
Den Namen habe ich gerade gelesen, habe gedacht, ist der Film Willi Lemke noch irgendwie
für
Schwimmschwieger oder sonst was? Nee. Hat er nicht sogar auch letzte Saison irgendwie schon einmal kurz 2 Minuten Bundesliga-Luft geschnuppert?
Ich glaube ja. Er war schon dran. Und ja, das weiß ich jetzt nicht, ob er schon im Einsatz war, aber ich weiß, dass er.
Tatsache, eine Minute.
Siehste.
Gegen Freiburg.
Aber
später.
der spielt in seinen jungen Jahren wirklich eine Top-Vorbereitung. Der ist inzwischen schon Publikumsliebling und da ist jetzt die Frage, wird man da auch wagen, ihn mal einzusetzen, auch längerfristig, ne? Also nicht nur so Kurzeinsätze, weil der spielt wirklich eine gute Vorbereitung. Dann haben wir natürlich auch noch so Spieler wie Otto Stange ist ja auch wieder da. Der war auch schon wieder
Stimmt,
da.
da ist doch auch so ein bisschen die Hoffnung. Der hatte ja, was war das, U21, U19 EM gespielt, war da sogar ganz gut mit bei. Ich
Ja.
glaube, da haben auch die einen oder anderen ein bisschen Hoffnung, oder?
Ja, haben eine oder andere Hoffnung. Ich sag mal, ich ein bisschen gedämpfter, weil beim HSV auch, was er da so in letzter Zeit, ja, war jetzt auch nicht so griffig da in den Spielen und ich finde, man braucht da noch irgendwie was Gestandenes. Ne? Es sind also Spieler, die sich da so dahinter entwickeln können. Es wäre sehr mutig, wenn man mit diesen Spielern jetzt sozusagen in diese Saison, die definitiv schwieriger wird als die letzte, reingeht. Deswegen, da erwarte ich schon, dass da noch was kommt. Ne? Also ich glaube, das muss man noch ein bisschen breiter aufstellen, alles. Ne? Es werden auch Spieler noch gehen. Sahiti wird wahrscheinlich wieder gehen. Ferrei, der war ja in Elversberg. Er wird wahrscheinlich auch wieder gehen. Insofern, ich glaube, da passiert noch relativ viel. Also ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Wochen, ich weiß gar nicht, wann ist Transferschluss? Am Anfang,
Erster Notar, glaube ich.
1.9. Also ja, da in den nächsten 2 Wochen, glaube ich, könnte noch die ein oder andere Personalie dazukommen und dann kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie sich das so jetzt gestaltet. Aber das ist dann natürlich auch die Frage, die musst du dann integrieren, das wird eine Zeit lang dauern. Das ist so ein bisschen, also das ist ein bisschen Spiegelbild der letzten Saison, kann man sagen.
Haben wir ja schon in der ersten Folge, glaube ich, angesprochen. Es gibt ja dann auch relativ zügig eine ziemlich lange ja, Winterpause, würde ich schon fast sagen. Länderspielpause. Es ist ja wirklich fast wie eine Winterpause gefühlt. Also ich sehe hier gerade am 19.09. spielt der HSV am 4. Bundesligaspieltag gegen Köln. Das nächste Spiel ist am 10.10. in Hoffenheim. Also da hat man ja dann nochmal ordentlich Zeit. Natürlich sind dann Spiele wie Dortmund, Mainz, Leipzig und Köln, also die Auswärtsspiele, naja, das sind schon ziemlich starke Brocken, aber zu Hause die 6 Punkte einfahren wäre natürlich schon cool, glaube ich, aus HSVer Sicht. Aber dann hast du halt die Zeit, wenn du jetzt natürlich erst sehr spät die Leute reinholst, die dann halt nochmal zu integrieren, außer sind natürlich Nationalspieler, dann hast du natürlich irgendwo eine kleine Arschkarte gezogen, aber. Ich glaube, das haben der ein oder andere Trainer bzw. Vereinsverantwortliche haben das, glaube ich, auch noch auf dem Schirm. Deswegen lassen sie sich vielleicht doch hier und da noch mal ein bisschen Zeit.
Ja, das
Ich
kann.
weiß, wie das ist aus der letzten Saison. Also ich habe bis zum Deadline Day auch noch auf die starken Spieler gewartet. Und es macht halt keinen Spaß, weil man weiß ganz genau, was Sache ist. Man weiß ganz genau, man braucht die Spieler. Und jetzt ist die Zeit, um halt eben genau diese Spieler dann halt zu integrieren. Ja, und letztendlich passiert nichts und die Zeit rennt einem davon.
Ja.
Und ja, jetzt sind es ja auch nur noch, ich glaube, für den HSV 9 Tage bis Ferl. Ihr spielt ja am Montag, glaube ich. Die Zeit fliegt langsam und
Ja.
es wird spannend. Also für Werder ist es jetzt nur eine Woche und wir brauchen auch noch mindestens 2 Stürmer, ein Stürmer, ein Außenstürmer. Also der HSV ist nicht alleine. Der kleine
Nee.
Bruder aus Bremen, der ist auch noch da.
Nee, das ist auch klar. Ich meine, man guckt so ein bisschen immer neidisch auf die Vereine, die schon sozusagen in den letzten 2 Wochen der ablaufenden Saison schon die ersten Neuverpflichtungen haben und guckt schon immer so ein bisschen mit Neid darauf, dass die schon alle was tun. Und auch während der WM ist ja das eine oder andere passiert und man merkt so irgendwie, da passiert nicht ganz so viel beim eigenen Verein, hat aber natürlich auch ein bisschen mit den Finanzen zu tun, ist klar. Man muss erstmal
Ja,
wieder
ganz
was.
klar.
Die sind ja nicht so ganz rosig bei unserem Verein, wie ich sag mal, durch diese letzten Jahre ist da natürlich auch so, sind so gewisse Löcher da, wobei wir stehen ja eigentlich finanziell ganz gut da, aber wir können jetzt trotzdem uns nicht leisten, jetzt was weiß ich, wie viel Millionen auszugeben. Deswegen auf Viera, ich glaube bei Viera, ich glaube am Ende wird er kommen, weil eben kein anderer Verein irgendwie so interessiert ist, diese Summe zu bezahlen. Und dann wird Arsenal irgendwann sagen, so in den letzten Tagen, okay, dann verkaufen wir ihn jetzt so für 11 oder 12 Millionen, ja.
Ja.
Weil der Spieler will auch unbedingt wieder zum HSV. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch immer sehr wichtig. Und ich glaube, den kriegen sie noch, aber wie gesagt, das ist für mich gar nicht mal die Priorität. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall Innenverteidigung. Dann ist natürlich die Frage, außen habe ich gerade erzählt, Lemke, und dann haben wir Jatta und Muheim ist auch eine Baustelle noch. Weil Muheim, der ja bei der WM dabei war, aber keine, für mich, keine, also wo ich ihn gesehen habe, keine gute WM gespielt hat. Trotzdem ist er so ein bisschen in den Fokus geraten. Ist ja auch noch die Frage, da läuft der Vertrag dann, glaube ich, auch aus. Das heißt, die Frage ist, was passiert da noch? Ne? Also wird er noch verkauft, ne? Oder will er vielleicht weg? Ne? Das hört man also auch so ein bisschen unken, das könnte auch noch was passieren. Dann brauchst du für die Außenbahn ja auch noch mal was. Also was also gut besetzt ist, ist Mittelfeld, also da haben wir schon relativ viel. Und wie gesagt, im Sturm, wie gesagt, wir haben Stange, wir haben Paulsen und so weiter. Das sind aber für mich alles so, wo du sagst so, ach, ne, das eine ist ein Spieler mit Potenzial, aber wird er das auf sich zeigen können? Kannst du natürlich ausprobieren, ist ein Wagnis. Und Paulsen, dass das ein Wagnis ist, wissen wir. Der aber gut für die Teamchemie ist, klar, brauchst du auch. Aber du brauchst auf jeden Fall dann irgendwie noch jemanden. Ne? Du hast, okay, wir haben jetzt Dakar noch dazu. Aber der ist auch eher so ein wendiger, quirliger Typ. Ne? Ich brauche ja immer so ein bisschen so diesen gestanden, so wie ein Glatzel oder wie ein, weiß ich nicht, wie früher einer den, oder Terodde, den du vorne reingestellt hast, und so ein Boxspieler, der die Dinger da reingemacht hat. Ne? Das
ja, du kannst gerade, wenn du so in der Vereinsebene wie Werder und der HSV rumschwebst, also so, ich sag mal jetzt bei allem Respekt, unteres Drittel, vielleicht die untere Hälfte der Bundesliga, dass, wenn du da rumschwebst, da kannst du nicht nur Potenzialspieler haben, da brauchst du auch eben die Spieler, die vorangehen, da brauchst du mal so ein, keine Ahnung, einen, der auch mal dann, wenn es nötig ist, die Knochen hinhält und richtig einen wegwämmst. Das kann nicht immer nur alles schön Wetterfußballerei sein, da brauchst du, wie gesagt, auch mal dann ganz klar die Erfahrung. Also da bin ich ganz klar bei dir, hundertprozentig.
Worauf ich mich noch ein bisschen, oder was noch in meinem Kopf so ein bisschen schwirrt, ist die Frage, die Torwartposition, weil Heuer Fernandes hat jetzt verlängert, hat auch eine gute Saison gespielt und ist erstmal gesetzt, aber ich glaube, dass Tangweg auch Ambitionen anmeldet und zunehmend anmeldet, weil er hat jetzt auch, war auch bei der WM dabei und hat, glaube ich, in einem Spiel gegen Leverkusen Top-Leistung gezeigt. Also da ist auf jeden Fall einer dahinter, der mit großem Potenzial dabei ist, und das könnte also auch vielleicht nochmal, also wenn jetzt Heuer, sage ich mal, keine gute Hinrunde spielt, ne, der ist auf jeden Fall jemand, den könnte ich mir auf Sicht auch vorstellen, dass er die Nummer 1 wird. Ne? Ja. Also das auch trotz der Tatsache, dass Heuer verlängert hat, aber man muss ja eben gucken, wer ist dann wirklich besser. Ne? Also
und ja, das ist. Tannik ist ja auch nochmal, ich glaube, der ist auch noch relativ jung. Ne?
Der ist jung und ja.
Also der wird ja Ambitionen haben, auch, guck mal, 23, der wird auch Ambitionen haben für Norwegen, irgendwann Nyland dann halt zeitig zu beerben. Der ist ja auch schon 36 oder sowas. Also vor allem ist es halt auch ein Mehrwertspieler. Der hat jetzt schon immerhin Marktwert von 3 Millionen. Ich weiß gar nicht, was er der HSV bezahlt hat. 2,6. Aber lass den mal 10, 12 Bundesliga-Spiele gespielt haben und vielleicht hier und da eine herausragende Leistung, dann kriegst du ihn auch wieder für 12, 13, 14 Millionen verscherbelt. Und das ist ja auch das, wo HSV auch nicht so ganz stark, schätze ich mal, wie Werder darauf achten muss, aber auch der HSV wird Einnahmen generieren müssen, und dementsprechend, glaube ich, wäre das halt so ein Spieler, der würde dafür auch reinpassen. Ne?
Ja, also den kann ich mir auf Sicht auf jeden Fall vorstellen. Ne? Das auf jeden Fall. Ja, und du hast gerade ja schon so ein bisschen das Auftaktprogramm angesprochen. Das halte ich dieses Mal für wirklich, es hart, sage ich mal. Gleich erster Spieltag in Dortmund. Ich kann ja, mich
vor allem dann halt auch Leipzig auch noch wieder.
Leipzig.
Hammerharte Auswärtsspiele, ja, dann gleich zu Beginn.
Ja.
Währenddessen du zu Hause, naja, soll jetzt nicht despektierlich gegenüber Mainz und Dings sein, aber Köln und Mainz zu Hause ist jetzt schon. Also ich will nicht sagen 6 Punkte Pflicht, aber ich glaube, da kann man schon drüber nachdenken, dass man sagt, der HSV sollte in die Länderspielpause mit 4 bis 6 Punkten auf jeden Fall reingehen können. Ne?
Ja, die Heimspiele, die sind tatsächlich wichtig. Ne? Also
gerade weil ja auch die AOL Arena so eine
Punkt ist. Ne? Das Volksparkstadion ist eine Macht, eine Wucht. Und da sollte man die Punkte holen. Wobei wir ja, ich muss sagen, letzte Saison, dass der Auftritt der, gegen Red Bull in der in Leipzig, der war richtig gut. Das hätten wir eigentlich gewinnen müssen, das weiß ich noch. Haben wir verloren, aber das war eigentlich, da waren wir eigentlich besser. Also da fand ich uns richtig griffig. Und auch in Dortmund, da werde ich, wie hoch haben wir geführt zur Halbzeit? 2-0 oder was war das? Da hätten wir auch, da hätten wir noch höher führen können. Und dann zweite Halbzeit haben die uns auseinandergeschraubt, da haben wir noch verloren. Das war, na, ich glaube, bis zur 60. Minute und da hat nur noch Dortmund gespielt. Na, das war wirklich ein bisschen. Aber ich stelle mir gerade die Frage, wie jetzt mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, ob das wieder so kommt. Also, dass wir wieder auf so Augenhöhe mitspielen, ne? Oder teilweise in Phasen sogar besser sein können. Also da habe ich im Moment noch meine Zweifel, aber wie gesagt, da wird noch was passieren. Ich hoffe es, dass Klaus Costa da nochmal ordentlich was tut in den nächsten Tagen. Der wird wahrscheinlich schon rotieren.
Den Hasen aus dem Hut ziehen wird.
Und ja, und wichtig für mich, ja. Pokal ist wichtig, also Pferd ist unangenehm, aber letztlich muss man das Spiel ziehen. Ne, ich würde gerne mal wieder weit kommen. Zumal nächstes Jahr im Jahr 2027 ist dann der letzte Sieg im DFB-Pokal 40 Jahre her.
Das ist
ja. Das wäre eigentlich gut. Ne? Nach 40 Jahren holen wir den DFB-Pokal mal wieder.
Das wäre was.
Ja.
Durch.
Genau.
Ich glaube, heute Abend spielt ihr noch gegen Toulouse.
Ja.
Und dann war auch das, glaube ich, eure Saisonvorbereitung bis dato, ne?
Ja. Da haben wir, ich glaube, ich habe irgendwie unten hören, dass das Ausweichtrikot, das dritte, das wird wohl vorgestellt. Entweder da oder im Pokalspiel. Aber das soll irgendwie auch nicht so schlecht aussehen. Ich fand es ganz gut. Das sind natürlich Farben Rot und Blau gemixt. So in, und das erinnert mich ja hier an meinen Heimatverein TuS Umstrohe. Die haben nämlich auch rot-blaue Trikots.
Ja, gut. Über Werder sprechen wir dann in der nächsten Folge.
Genau.
Ja, ich glaube, und dann melden wir uns nochmal wieder vor dem Pokal mit Ferl. Mhm. Mal eine Bestandsaufnahme jetzt. Es, wie gesagt, es sind ja noch 9 Tage bis dahin. Es kann auch einiges passieren. Vielleicht ist ja auch bis dahin Vieira schon da oder halt auch nicht. Stand jetzt, sagst du, das ist ja ein Ding, was du ziehen musst. Kurz und knapp, Einschätzung Stand jetzt zum Pokalspiel.
Ja. 2-1, wahrscheinlich nach Verlängerung.
Okay, gut. Ja gut, gegen Ferl muss man auch sagen, ist natürlich fies, ist wieder ein Drittligist, der ist jetzt seit 2-3 Wochen schon auch im
haben aber verloren, ne?
Bereich. Ich glaub, ja, haben natürlich, klar, aber die sind natürlich schon ein bisschen länger in der Vorbereitung. Huiuiui. Die sind ein bisschen länger in der Vorbereitung.
Schneiden.
Nein, das drin, mein Gott. Ja, mein Gott. Also das wird schon eine ganz andere Nummer, glaube ich. Also
ja.
Ferl, auch letzte Saison ja, glaube ich, gar nicht mal so scheiße gewesen. Haben natürlich einen neuen Trainer, weil der alte jetzt irgendwie, ich glaube, bei Wolfsburg gelandet ist. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Hm. Mit Berkan Tass auch, glaube ich, den Topscorer verloren. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Ferl ist ein Pflaster, das ist... Da ist Stolpergefahr, aber ich glaube 2-1 ist ganz realistisch. Ich glaube, dann sind dann vielleicht doch die individuelle Klasse, die da natürlich ein Vieira mit sich bringt, wird da natürlich noch eine Rolle spielen. Das ist klar.
Wir wissen ja alle, im Pokal zählt nur eins weiterkommen. Alles andere ist wurscht.
Genau. Natürlich im Idealfall am schönsten innerhalb von 90 Minuten, damit man dann nicht so schwitzen muss.
Ja. Ich hoffe es.
Jo. Bis auf diesen wunderschönen kurzen Rübs-Zwischenfall von mir. Kurz und knapp, glaube ich. Und nächste Folge wird die Werder-Folge sein und darauf melden wir uns ja dann nochmal zum DFB-Pokal. Mhm.
Ja.
Wie zufrieden bist du bis jetzt mit der Saisonvorbereitung? Im Gesamt, also jetzt nicht nur die Transfergeschichte, sondern auch die Ergebnisse und das Feeling so. Würdest du sagen, jetzt gerade gehe ich auch mit dieser 3+, die du zur letzten Saison gegeben hast, auch wieder in die Saison rein?
Nee, ich bin skeptischer. Also ich würde 3- sagen oder 3 oder fast 4, weil die Transfers, das reicht mir aktuell noch nicht. Das kann ich definitiv sagen. Also ich würde sagen, Transfers, das ist noch sehr stark ausbaufähig. Da muss noch was passieren. Und Saisonvorbereitung an sich, wie sie spielen und wie das so mit das miteinander und was man in den Spielen, in den Testspielen gesehen hat, das ist eigentlich ganz gut. Also das ist positiv. Deswegen würde ich ja so Mittelweg vielleicht 3- sagen, ja. Also ich, aber ich
also vorsichtshalber nochmal eben die Mappe, die Mappe nochmal kontrollieren und
ja, da muss noch mehr als eine Mappe kommen. Da muss noch wahrscheinlich ein dickes Referat kommen.
Ja. Ja, gut. Da bin ich mal gespannt, was der HSV sich noch einfallen lässt.
Ja.
Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es um den SV Werder Bremen und dessen Saisonvorbereitung geht. Schon mal als kleinen Hinweis, das wird nicht am 15., also heute aufgenommen, am 15.8., sondern wir nehmen das extra morgen auf, weil bei Werder ist ja heute der Tag der Fans.
Mhm.
Und gestern Abend gab es schon Reis zu essen und mal gucken, was sonst noch so getischt wird. Alles Weitere erfahrt ihr dann in der nächsten Folge.
Ja.
Bleibt dran, schaltet ein. Denkt immer dran, liken, teilen, kommentieren oder uns anschreiben, wenn ihr was habt.
So sieht's aus.
Findest du mir sehe ich auch immer wieder. Also, kann das sein, dass du HSV-Fan bist? Immer nur, wenn es um HSV geht, kommst du rein und maust mich hier vorne. Was soll das?
Die hat die Raute im Herzen.
Ja gut, das ist natürlich auch die Werder-Raute, ne? Aber ich glaube, ich habe hier keinen HSV-Fan leider.
Scheiße. Ja, schön.
Naja, da werden wir jetzt gleich erstmal nochmal über das Nassfutter verhandeln. Und wir schnacken dann demnächst wieder. Das heißt, Allianz Präsenz legt los. Und ich glaube, dann fährt Harry jetzt einfach wieder das Band ab, oder?
So ist es.
Abfahrt.
Allianz Brisanz. Der Fußball-Podcast mit Ole und Daniel. Über den SV Werder Bremen und den Hamburger Sportverein. Nahezu kompetent. Allianz Brisanz.